Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
In unserer fortlaufenden Betrachtung des Buches Daniel kommen wir heute zu Kapitel 11. Das wird der schwierigste Bibelstudientag der letzten 20 Jahre werden. Es ist so kompliziert, dieses Kapitel. Ich habe noch nie eine Predigt über Daniel 11 gehört. Das heißt, ich habe mal einen Vortrag auf Französisch über Daniel 11 gehalten und mich schon davor gefragt, wie soll man das rüberbringen? Das ist so schwierig. Und viel einfacher ist es, ein Buch zu lesen. Ich habe ja das Buch geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und darin behandle ich nur die erfüllte Prophetie aus dem Buch Daniel. Also nicht alles, was wir jetzt in diesen Bibelstudentagen betrachtet haben, denn wir haben in diesen vergangenen Malen uns sehr mit der zukünftigen Prophetie im Buch Daniel auseinandergesetzt, nebst der erfüllten. Ich habe das mal ausgezählt, das Buch Daniel enthält über 200 erfüllte Prophezeiungen über Weltgeschichte. Sie betreffen das alte Weltreich Babylonien, dann die Nachfolgeweltreiche Medo-Persien, Griechenland, dann Großsyrien, Ägypten, Israel, Jerusalem und der Messias. In Kapitel 5 in diesem Buch behandle ich unter dem Titel von Kyros bis Antiochus Epiphanes Daniel 11. Und da ist es also viel einfacher, man kann sein eigenes Tempo wählen, man hat gleich den Bibeltext und jeweils eine kurze Erklärung dazu. Und jetzt, wie soll ich das machen als Bibelstudientag? Da habe ich mir gesagt, ja gut, wir gehen einfach den Text des Buches durch und ich erkläre noch ein bisschen dazu. Also es wäre dann so, wie wir das Buch eben zusammen lesen würden, zu Hause. Daniel 11, 1 bis 35, das ist die Prophetie über die Zeit des persischen König Kyros ab seinem dritten Regierungsjahr, das heißt 537 vor Christus. Das wird so, das haben wir gesehen, in Kapitel 10 genau datiert. Nicht wahr? Die Kapitel 10, 11 und 12, die bilden eine Einheit. Und letztes Mal haben wir Kapitel 10 durchgenommen, da haben wir gesehen, wie ein Engel zu Daniel kommt und ihm verschiedene Dinge erklärt und eben das Kapitel 11 vorbereitet. Und am Schluss des Kapitels 10, das haben wir letztes Mal eben noch gelesen, ich möchte das gleich zitieren, da sagt dieser Engel, warum er zu Daniel geschickt worden ist. Wir haben letztes Mal noch gesehen, er kam 3 Wochen zu spät. Das ist schon tröstlich, dass sogar Engel mal zu spät kommen könnten. Aber gut, er war aufgehalten. Und dann steht in Daniel 10, Vers 21, doch will ich dir kundtun, was in dem Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Dieses Buch der Wahrheit gab es im Himmel. Der Engel wusste um den Inhalt und bekam den Auftrag, diesen Inhalt Daniel mitzuteilen. Und daraus wurde dann Daniel 11 und 12. Und eben zuerst beschreibt er also die Zeit von Kyros, 537 vor Christus, bis in die Makkabäerzeit, 164 vor Christus. Ganz detailliert. Wir finden in diesen Versen über 150 erfüllte Prophezeiungen, die nachweislich in der Weltgeschichte in Erfüllung gegangen sind. Das kann man mit der Geschichtsliteratur schön und sehr einfach übrigens belegen. In meinem Buch habe ich dann eben viele Fußnoten Und da sind die Quellen angegeben aus der Fachliteratur, wo man das alles nachlesen und belegen kann. Die Fußnoten sind eben ganz wichtig. Manche kennen ja noch den Professor Flusser von der Hebräischen Universität Jerusalem. Das war ein Jude, der sich sehr stark mit dem Neuen Testament und Jesus Christus auseinandergesetzt hat. Und er hat immer, wenn es um kritische Dinge ging, hat er gesagt, wo sind die Fußnoten? Wo sind die Fußnoten? Ja, das ist der Punkt. Man kann nicht einfach etwas behaupten, man muss die Dinge belegen. Und so sind die Fußnoten eben ganz wichtig. Die findet man im Buch. Über 150 erfüllte Prophezeiungen. Das ist eigentlich der Todesstoß für den Atheismus. Weil man eben wirklich sehr einfach beweisen kann, dass das Buch Daniel auch wirklich vor den Ereignissen geschrieben worden ist. Ich war in der liberalen Theologie, hat man gesagt, ja natürlich, Daniel 11 ist natürlich nach 164 vor Christus geschrieben worden. Und so ausgegeben, als wäre das eine Prophetie. Gut, wenn man das Hebräische des Buches Daniel liest, kann man genau sagen, aufgrund der Rechtschreibung und aufgrund der Grammatik, des Satzbaus, aus welchem Jahrhundert das stammt. Und das ist genau das Hebräische aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Also die Zeit, in der Daniel eben geschrieben hatte, um 537 vor Christus. Das ist 6. Jahrhundert vor Christus. Aber Hebräisch im 2. Jahrhundert vor Christus, also um 164, das ist ganz anders. Die Rechtschreibung ist anders, der Satzbau ist anders. Also es ist sogar so offensichtlich, wenn ich einen Text kriege, den ich nicht kenne, irgendeinen unbekannten Text, innerhalb von Sekunden kann ich sagen, dass der aus dem 2. Jahrhundert stammt und nicht aus dem 6. Das ist so offensichtlich, so klar. Und das ist also so, das Hebräische ist genau das Hebräische aus der Zeit davor. Und es ist auch so, in der späteren Zeit kamen immer mehr Fremdwörter ins Hebräische hinein. Und es sind auch keine Fremdwörter drin im Buch Daniel, die ein Beweis wären für eine spätere Zeit. Es ist so reines Hebräisch, Daniel 11. Keine Fremdwörter aus späterer Zeit sind in Daniel 11 drin. Also fantastisch. Man kann das sehr gut belegen. Und noch etwas. Die Prophetie im Buch Daniel, die geht ja über das Jahr 164 vor Christus hinaus. Wir haben ja in Kapitel 9 schon behandelt, die Prophezeiung der 69 Jahrwochen bis auf das Kommen des Messias als Fürst, was sich am Palmsonntag erfüllt hat, 32 nach Christus. Dann die Kreuzigung wurde vorausgesagt, der Messias wird ermordet werden. Und dann wird gesagt, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist dann im Jahr 70 geschehen, als die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel dem Erdboden gleichgemacht haben. Also kann man sagen, also liberale Theologen, bitte, was wollt ihr? Die Prophetie von Daniel geht ja darüber hinaus. Da müsste man sagen, das Buch Daniel ist geschrieben worden nach 70 nach Christus. Aber das geht ja wirklich nicht, denn man hat ja aus Qumran, aus den Höhlen von Qumran, hat man mehrere Daniel-Manuskripte. Und zwar zurück bis ins 2. Jahrhundert vor Christus. Also das geht wirklich nicht. Also es tut mir leid, wer eben so atheistisch oder liberal sein will, das Buch Daniel macht alles kaputt. Also ich könnte nicht mehr gut schlafen, wenn ich liberaler Theologe werden würde oder Atheist. Echt, mit einem guten Gewissen könnte ich nicht schlafen, weil die Fakten da sind. Ich wäre immer beunruhigt. Und dabei schlafe ich so gern gut. Ja, ist auch sehr wichtig als Ausgleich, dass man gut schläft. Ja, und dann in Daniel 11, 35 springt die Prophetie in die Endzeit. Und so ist dann ab Daniel 11, Vers 36 bis 45, das ist alles Endzeit. Jetzt gehen wir so schön der Reihe nach durch den Text. Und wichtig, also wir werden jetzt so etwas Kompliziertes studieren, dass niemand denken muss, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was im vorigen Vers war. Das ist normal. Das kann niemand einfach so auffassen. Auch große Akademiker können das nicht. Die machen es nämlich genau gleich wie die anderen. Die wiederholen die Dinge immer wieder und immer wieder, bis es mal sitzt. So geht das. Das sind ja nur Genies und von denen gibt es ganz, ganz wenige, die können etwas einmal lesen und dann wissen sie es. Also, wir machen das jetzt einfach so, dass wir durchgehen und uns einfach freuen zu sehen, diese Präzision der Prophetie ohne dass wir uns sagen, ja, das muss ich jetzt festhalten können. Nein, das kann niemand. Aber dafür gibt es ja das Buch. Man kann es übrigens sogar gratis downloaden, das PDF bei clv.de. Der CLV meint nicht, dass man die Bücher dort nicht kaufen soll, sondern die haben alle ihre Bücher als PDF angeboten. Aus dem Grund, ja, wenn man in eine Buchhandlung geht, möchte man doch ein Buch, bevor man es kauft, mal anschauen, in der Hand haben, reinschauen, was steht da überhaupt drin. Und so kann man auf dem Internet das PDF runterladen, anschauen und merkt, es ist wirklich ein gutes Buch. Und ein PDF lesen, das bringt nicht viel. Es ist einfach, es geht nichts darüber hinweg, über eine Hardcopy. Wirklich, ein wirkliches Buch in der Hand. Aber dann weiß man, ob man das Buch überhaupt kaufen soll oder nicht. Also dann würde ich vorschlagen, lädt man das runter und dann schaut man sich das nochmal an und vielleicht kauft man es, ist sowieso ganz billig, ist ja billiger als 5 Franken. Und dann kann man das nochmals durchlesen. Und so kann man sich dann langsam Dinge auch aneignen. Aber jetzt gehen wir einfach durch. Ich habe mir gesagt, etwa so, wie wenn man Alzheimer hat. Ja, in der Frühphase ist das so, wenn man Predigten hört, das ist ganz normal, man vergisst nachher alles, was man gehört hat. Aber im Moment kann ein Gläubiger, der auch durch so schwierige Zeiten hindurchgehen muss, kann er sich am Wort freuen. Und das ist wichtig, dass wir uns einfach am Wort freuen können im Moment, auch wenn man nachher die Dinge wieder vergisst. Aber es ist dann eigentlich genauso wie in der Dusche. Nicht wahr? Das Wort Gottes wird ja verglichen mit Wasser, das uns reinigt. Und wenn wir uns duschen, da erinnern wir uns auch nicht an jeden Strahl. Aber nachher ist man sauber. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Es hat in sich eine reinigende Wirkung auf uns und verändert uns. Und gerade eben auch dieses Erlebnis, die Freude am Wort Gottes, wie das steht in Jeremia 15, Vers 16, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und sie waren mir zur Wonne und Freude meines Herzens. Daniel 11, Vers 1, das ist ein Schreibfehler, Vers 1. Und auch ich stand im ersten Jahr Darius des Meders ihm bei als Helfer und Schutz. Dieser Engel, der Daniel erklärt, was im Buch der Wahrheit im Himmel steht, sagt, er sei, im Vers vorher sagt er, er sei in einer schwierigen Situation dem Engel, dem Erzengel Michael zu Hilfe geeilt. Und das war im ersten Jahr Darius des Meders. Das ist das gleiche übrigens wie das erste Jahr von Kyros, 539 vor Christus. Das war der Moment, als die Perser und Meder Babylon erobert hatten. Und dadurch ging das Wort Gottes über den Untergang des babylonischen Reiches nach 70 Jahren, so war es in Daniel 27 vorausgesagt, und 29 ging das in Erfüllung. Aber gleichzeitig war da im Himmel ein Kampf zwischen den Engeln Gottes und den Engeln Satans. Und dieser Engel, der da Daniel alles mitteilt, sagt, ich bin da damals dem Erzengel Michael zu Hilfe gekommen. In diesem entscheidenden Moment, das war eben 3 Jahre zuvor. Und das war dann ein ganz wichtiges Jahr, denn Babylon wurde erobert und gleich darauf hat Kyros den Juden die Erlaubnis gegeben, das kann man nachlesen in Esra 1, ihr dürft alle wieder nach Hause gehen. Baut Jerusalem wieder auf und auch den Tempel. Und dann gingen sie zu Tausenden wieder heim. Und offensichtlich, der Teufel wollte das verhindern. Und darum war da im Himmel ein Kampf zwischen den Engeln Gottes und den Engeln der Finsternis. Genau in diesem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte. Dieser Darius der Meder hier, das war übrigens ein Unterkönig von Kyros. Kyros, der Perser, hat das ganze persische Weltreich beherrscht, aber das Gebiet von Babylonien, im heutigen Südirak, das war dann unter der Herrschaft von Darius dem Meder. Und ich habe schon erklärt, die Meder sind ein interessantes Volk, weil die Kurden wissen, dass sie auf die Meder zurückgehen. Also wenn man mit Kurden zu tun hat, muss man ihnen unbedingt sagen, also in der Bibel steht etwas von euch. Im Koran nicht, aber in der Bibel. Und dieser Darius der Meder, das ist auch der Darius in Daniel 6, der Daniel, ohne dass er es eigentlich wollte, in die Löwengrube tat, das war ein Meder. Also schon interessant für Kurden, um ihnen eine Brücke zu schaffen zur Bibel. Der Perserkönig Kyros lebte übrigens von 590, 580, niemand weiß genau das Geburtsjahr, bis 530 vor Christus. Und jetzt kommt der zweite Vers. Jetzt kommt's, was im Buch der Wahrheit steht. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, Es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch sein Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Diese Prophezeiungen bekam Daniel in der Zeit des Königs Kyros. So steht es in Daniel 10, Vers 1. Somit sind unter den vier Königen Persiens, die hier im Visier der Weissagung stehen, folgende Herrscher zu verstehen. Jetzt kommen noch drei und der vierte wird dann besonders reich sein. Nun, in der Geschichte ist der nächste Kambyses. 530 bis 522 vor Christus. Und dann zweitens Gaumata. Er wird auch genannt in der Geschichte Pseudosmerdis. Der regierte nur ein paar Monate im Jahr 522 vor Christus. In vielen Büchern ist er gar nicht bekannt. Aber man muss den kennen, sonst geht die Sache nicht auf. Und er war wirklich der Nachfolger von Kambyses. Hat den Thron an sich gerissen. Gaumata. Dann drittens Darius der Erste Hystaspes. Er regierte von 522 bis 486 vor Christus. Und dann kommt Xerxes der Erste. 486 bis 465 vor Christus. Und das ist der Mann, der sagenhaft steinreich wurde. Das ist übrigens der Mann von Esther. Im Buch Esther beginnt es doch mit im dritten Jahre der Regierung des Königs Ahasveros. Ahasveros, so sagt man im Hebräischen, für Griechisch Artaxerxes. Xerxes der Erste. Xerxes der Erste. Ich habe auf dem Blatt, das ich ausgeteilt habe, noch hinzugefügt, Kyros wird in Esra 4, Vers 3 erwähnt. Und dann Kambyses wird in Esra 4, Vers 6 erwähnt und er heißt im Hebräischen Ahasveros. Aber ja, nicht verwechseln mit dem Ahasveros zur Zeit von Esther. Und dann zweitens Gaumata, der heißt im hebräischen Text von Esra 4, 7, Artasasta. Aber man darf ihn ja nicht mit einem späteren Artasasta verwechseln, der sogenannte Artaxerxes Longimanus aus Nehemia 2, Vers 1. Und dann Darius wird erwähnt in Esra 4, Vers 5. Also alle Könige werden dort erwähnt in Esra 4. Und dann kommt eben Xerxes, der Erste, das ist der Ahasveros aus Esther 1, Vers 1. Sprichwörtlich steinreich, und jetzt muss man für sich Esther 1 lesen. Der hat ja eine Party veranstaltet. Ein halbes Jahr ging die, um seinen ganzen Reichtum seinem Volk vorzustellen. Und hat dann sogar das Volk eingeladen. Alle durften kommen an sein Fest. Ist auch nicht schlecht, wenn wir einen Bundesrat hätten, der die ganze Schweiz einladen würde. Also, unglaublich. Und dieser Mann hat eine Armee aufgebaut. So riesig und so ausgestattet, wie man das in der Geschichte vorher nie gesehen hatte. Unglaublich. Aber dieser Xerxes stürzte sich dann in die sogenannten Perserkriege gegen Griechenland. Und das haben wir vielleicht noch im Geschichtsunterricht mal einige Male durchgenommen, die sogenannten Perserkriege. Aber die Perser haben schmählich gegen das heldenmütige Volk der Griechen verloren. Obwohl das persische Reich, das ging ja bis nach Pakistan, bis an den Indus. Das war ja eine unvorstellbare Überlegenheit. Aber die Griechen haben sich heldenmütig gewehrt und haben die Perser besiegt. Übrigens, im Buch Esther, da ist ja dieses große Fest, ein halbes Jahr, im dritten Jahr der Regierung von Xerxes, von Ahasveros. Und im Rahmen dieses Festes kommt es ja dazu, dass er schließlich seine Ehefrau Vasti verstößt. Und seine Minister raten ihm, er soll eine bessere Frau heiraten. Und nicht wahr, wir wissen, wie das dann weitergegangen ist, wie schließlich Esther als jüdische Frau zum Königtum aufstieg, obwohl Xerxes gar nicht wusste, dass er eine Jüdin war. Er wusste gar nicht, wen er heiratete. Also so soll man das nicht machen. Also in der Bibel haben wir nicht nur Beispiele, die wir nachahmen sollen, sondern auch Beispiele, die wir nicht nachahmen sollen. Aber eben es ist so, er hat diese Esther geheiratet, aber das Eigenartige ist, Muss man genau lesen in Esther 2. Erst im 7. Jahr seiner Regierung. Ja, aber das sind ja 4 Jahre dazwischen. Warum hat er noch so lange gewartet? Das war nicht, weil er so viel Geduld hatte, sondern in diese Zeit fallen die Perserkriege hinein. Da hat er gar keine Zeit. Also sehen wir das Buch Esther, das erzählt, spricht zwar nicht über die Perserkriege, aber die werden gleich vorausgesetzt, indem man sieht, wie da ganz präzise datiert wird. Das ist kein Geschichtchen, das erfunden wurde, wie liberale Theologen gesagt haben. Nein, da sehen wir, das ist so authentisch geschrieben. Ja, und da haben wir also genau das hier, der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Das hat er gemacht. Nur, das war dann eine Katastrophe für ihn. Das sagt die Prophetie hier aber nicht. Nur einfach, dass er gegen Griechenland vorgeht. Und zwar mit seiner ganzen Militärmacht. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Vers. Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen. Und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Das hier ist nun Alexander der Große, wie wir gleich noch sehen werden. Aus Griechenland. Der Kommentar, ich zitiere jetzt also mein Buch. Obwohl die Schlacht bei Salamis ein ungeheurer Triumph für die Griechen darstellte, sie haben die Perser besiegt, so hinterließ sie dennoch tiefe Narben in diesem Volk. Etwa 150 Jahre später machte sich daher Alexander der Große auf, um sich an den Persern zu rächen. Und das haben wir übrigens als Prophetie schon gefunden in Daniel 8, 6 und 7. Das will ich nicht mehr wiederholen. In der atemberaubenden Zeit von 13 Jahren brachte er, Alexander der Große, das gesamte medopersische Weltreich bis nach Indien in seine Gewalt. Also warum wird in Vers 3 plötzlich Alexander eingeführt nach der Perserschlacht von Xerxes? Hier wird gezeigt, dass 150 Jahre später der Alexanderfeldzug eigentlich ein Rachefeldzug sein sollte. Gegen das, was Esthers Mann den Griechen angetan hatte. Hier sehen wir eine Münze aus der Zeit mit dem Kopf von Alexander dem Großen. Der regierte eben 336 bis 323 vor Christus. Und hat von Griechenland in Europa ausgehend über Landstriche von Afrika alles in Asien erobert bis zum Indus. Unglaublich. Aber eben, wir haben da sogar noch eine Art Foto, ja, von diesem Mann. Jetzt gehe ich zum nächsten Vers, Vers 4. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den 4 Winden des Himmels hin zerteilt werden. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein. Und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden mit Ausschluss von jenen. Das heißt von seinen eigenen Nachkommen. Der Kommentar. Die Glanzzeit Alexanders des Großen dauerte lediglich etwas mehr als 10 Jahre. Also 13 Jahre. Um 323 vor Christus erlag er einem, wie es scheint, Malaria-Fieber. Er war damals in Babylon, wollte den Turm von Babel aufbauen. Und dann wurde er krank und starb. Er hinterließ zwar bei seinem Tode einen Sohn namens Herkules. Ein weiterer Sohn wurde kurz darauf geboren. Also die Frau war schwanger. Beide wurden jedoch in der Folge ermordet. So teilten die Generäle Alexanders und deren Nachfolger das große Erbe nach harten Kämpfen unter sich auf. Das griechische Weltreich wurde aufgesplittert und, wie der Bibeltext sagt, nach den 4 Winden des Himmels hin zerteilt. Also jedes Wort hat sich erfüllt. Und sehen wir, sobald er aufgestanden ist, das heißt, also der steht auf, aber es geht gar nicht lange. Und dann ist alles wieder kaputt. 13 Jahre später. Und da stürzte eben das Alexanderreich, so schnell erobert, aber nach seinem Tod stürzte das Alexanderreich in jahrelange Bürgerkriege. Und das haben wir vielleicht in der Schule mal gelernt, das sind die sogenannten Diadochenkriege. Das waren eben diese griechischen Bürgerkriege, die das Alexanderreich auseinandergerissen haben. Und zwar in hauptsächlich 4 Blöcke. Und zwar heißt es eben nach den 4 Winden des Himmels hin zerteilt. Und jetzt sehen wir hier, das Reich des Ptolemäus, so hieß der erste Herrscher über Ägypten. Das ist im Süden, ja? Und das Reich des Seleukus, er wurde Herrscher über Großsyrien, von Syrien, Libanon bis nach Pakistan. Und darum nennt man dann die Nachkommen von die weiteren Herrscher die Seleuziden. Das waren die Herrscher von Großsyrien. Seleukus war der erste. Und dann sehen wir das Reich des Kassander in Mazedonien. Also da in Griechenland. Das ist schön im Westen. Und dann gibt es noch das Reich des Lysimachus in Thrakien, also über Teile der Westtürkei. Und dann Bulgarien. Sieht man das? Und das geht natürlich dort nördlich, am nördlichsten hinauf. Und darum ist es das nach der nördlichen Himmelsrichtung hin ausgebreitet war. Aber stellt man sich vor, in der Antike hatte man doch nicht solche Weltkarten wie heute, wo man das genau hätte einstufen können, ja, was ist wo, welches ist am nördlichsten und so. Aber es stimmt genau mit dem Bibeltext überein. Und jetzt gehen wir weiter. Als Einleitung zu den weiteren Versen. In den folgenden Versen beschäftigt sich die Prophetie Daniels nur noch mit Syrien, also mit Großsyrien, dem Reich des Seleukus, und Ägypten. Weil diese beiden Länder in der Geschichte des Volkes Israel, und das ist das auserwählte Volk Gottes, in der Geschichte des Volkes Israel eine sehr bedeutende Rolle spielen sollten. Das Land Israel wurde nämlich in der Zeit nach Alexander von diesen beiden Großmächten wie ein Spielball hin und her geworfen. In dieser Zeit hatten die Juden unsäglich viel zu leiden. Von Israel aus gesehen lag Syrien im Norden. Deshalb wird der jeweilige Herrscher dieses Landes bei Daniel als König des Nordens bezeichnet. Analog dazu wird der jeweilige Herrscher Ägyptens als König des Südens betitelt. Und hier auf der NASA-Karte sehen wir in Syrien, Libanon, Syrien, der König des Nordens. Und in Ägypten, südlich von Israel, der König des Südens. Und das Fantastische ist jetzt Folgendes. Wenn wir jetzt weiter durch die Verse von Daniel 11 gehen, Schritt für Schritt, dann werden schön Generation um Generation von diesen Königen in Ägypten und in Syrien in der Prophetie genau vorausgesagt. Also in Ägypten haben wir zuerst von 323 bis 185 Ptolemäus der erste Soter. Dann kommt Ptolemäus der zweite, Philadelphus. Unter diesem König wurde übrigens die Bibel zum ersten Mal auf Griechisch übersetzt. Die sogenannte Septuaginta in Ägypten, die oft im Neuen Testament zitiert wird. Und dann kommt Ptolemäus der dritte, Ptolemäus der vierte, der fünfte, der sechste. Und da sind wir schon bis ins Jahr 145 vor Christus, ja? Und jetzt parallel in Syrien, da haben wir eben zuerst Seleukus, den ersten, Nikator, und dann kommt Antiochus der erste, Antiochus der zweite, dann kommt ein Seleukus der zweite, Seleukus der dritte, der nächste König heißt Antiochus der dritte, der große, der nächste Seleukus der vierte, Philopator und dann schließlich Antiochus der vierte Epiphanes. Und der wird ganz besonders ausführlich behandelt. Dieser Herrscher von 175 bis 163 vor Christus. Da sind wir dann in der Zeit der Makkabäer. Aber fantastisch. Also die Juden in dieser Zeit mussten sehr leiden, weil Syrien und Ägypten ständig miteinander Streit hatten. Aber dazwischen war das Land Israel. Und man muss sich vorstellen, das war in dieser Zeit, als es keine Schriftpropheten mehr gab. Der letzte Schriftprophet des Alten Testaments war Malachi um 400 vor Christus. Und dann gab es keine Propheten mehr. Und das war eine traurige Zeit, so kann man das lesen im ersten Buch Makkabäer, Kapitel 9. Das ist ein Buch, das gehört nicht zur Bibel, aber das wurde von einem Juden geschrieben in dieser Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und da steht dort, und war solch Trübsal in Israel. So steht es in der Luther-Übersetzung von Makkabäer. Luther hat ja das übersetzt und hat klar geschrieben, das gehört nicht zur Heiligen Schrift. Sei aber nützlich zu lesen, und war solch Trübsal in Israel, dergleichen nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hatte. Keine Propheten mehr, aber man hatte die Bibel. Man wusste, jetzt müssen wir warten, bis endlich dann der Messias kommt. Daniel hat ja gesagt, wie viele Jahrwochen es gibt, bis der Messias kommt. Und die wartenden Juden konnten Daniel 11 lesen und wussten sie, oh, jetzt sind wir in Vers 4. Ja, aber die Ereignisse, das ist ja genau Vers 5. Nun, es gab natürlich keine Verseinteilung damals. Aber man konnte sagen, jetzt kommt dieser Satz, jetzt kommt der nächste Satz. Die konnten wirklich von Generation zu Generation sich genau orientieren, wo man jetzt im Text ist. Alles schön nacheinander aufgezeigt und hat sich so erfüllt. Und jetzt verstehen wir, das Buch Daniel war natürlich ein ganz besonderer Trost für die Juden in dieser schweren Zeit. Keine Propheten mehr. Man wartet auf den Messias, aber geht durch viel Not hindurch. Aber sie wissen, Gott hat alles in der Hand. Er hat es ja im Voraus gesagt. Das sollte so kommen. Und er wird uns trotzdem ans Ziel führen. Also wirklich fantastisch. Und es ist ein gutes Argument. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja gut, biblische Prophetie. Im Rückblick kann man das dann sagen, dass das hätte sich erfüllt oder jenes. Aber im Voraus kann man das nicht wissen. Ach wo? Die haben davon gelebt, dass sie lesen konnten. Jetzt, oh, da. Jetzt, was kommt da? Als nächstes muss jetzt das kommen. Natürlich konnten die ganz genau wissen, was als nächstes kommt. Also ich glaube, bis jetzt ist man rausgekommen. Hoffe ich. Ja, jetzt gehen wir zum nächsten Vers, Vers 5. Und da steht, und der König des Südens wird stark werden. Mit dem König des Südens ist hier Ptolemäus der Erste, Soter gemeint. Er war einer der begabtesten Generäle Alexanders des Großen. Nach dessen Tod machte er sich zum Herrscher über Ägypten. So gründete er die ptolemäische Dynastie. Eben im Kontrast in Syrien, die Seleuzidische Dynastie. So gründete er die Ptolemäische Dynastie. Um 320 vor Christus eroberte er Phönizien. Das ist heute Libanon. Kölesyrien, also auch dort im Gebiet Libanon und dann Syrien, Teil von Syrien. Und Israel. Und dehnte so seine Macht aus. Also, als er dann Israel erobert hatte, so wussten die Juden in Israel, ah, das steht hier, der König des Südens wird stark werden. So seine Macht von Ägypten herkommend ausgedehnt bis nach Libanon und Köle Syrien. Jetzt kommt die Beschreibung eines Herrschers oben, also in Syrien. Das haben wir von Ägypten gelesen, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Es geht hier um Seleukus den Ersten, Nikanor, 312 bis 281 vor Christus. Und einer von seinen Obersten wird stark werden über ihn hinaus und wird herrschen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Also, hier geht es um Seleukus den Ersten, Nikator. Er war ein früherer Feldherr des Königs Ptolemäus des Ersten. Und darum steht hier ganz genau übersetzt, einer von seinen Obersten, von dem von Ägypten noch, ja, wird stark werden über ihn hinaus und wird herrschen. Also der hat sich dann um 312 vor Christus unabhängig gemacht und erlangte die Herrschaft über Syrien, das heißt also über Großsyrien, bis nach Pakistan. Er begründete die Dynastie der Seleuziden. Sein Reich war das größte der Diadochenreiche. Diadochen, das heißt Nachfolger, also die Nachfolger von Alexander dem Großen. Die vier Blöcke, die ich gezeigt habe, das sind die vier Diadochenreiche. Und jetzt geht es um die zwei Diadochenreiche, Ägypten und Großsyrien. Und jetzt im nächsten Vers geht es um Ptolemäus den Zweiten, Philadelphus, 285 bis 246 vor Christus, und Antiochus dem Zweiten, Theos, 261 bis 246 vor Christus. Also Ptolemäus in Ägypten, Antiochus der Zweite in Syrien. Ich lese den Text der Bibel. Und nach Verlauf von Jahren werden sie sich verbünden. Und die Tochter des Königs des Südens wird zu dem König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zu bewirken. In diesem Vers geht es nicht mehr um die beiden in 11 Vers 5 genannten Könige, sondern um deren Nachkommen. Aber die Nachkommen werden auch genannt König des Südens. So wie der Vater, ja? Und König des Nordens, wie der Vorgänger. Es geht also um Ptolemäus II. Und Antiochus II. Der zeitliche Sprung wird angedeutet durch und nach Verlauf von Jahren. Sieht man das? So präzis. Um den jahrelangen blutigen Kriegskonflikten zwischen Ägypten und Syrien ein Ende zu bereiten, versuchten sich die beiden Königshäuser zu verbinden. Das kennen wir auch aus der europäischen Geschichte. Ständig diese Herumschieberei, ja, von Königstöchtern. Versuchten sich die beiden Königshäuser zu verbinden. Muss man sich vorstellen, da haben die Juden gelesen in der Bibel, also da gibt es dann eine Heirat, die Tochter von Ägypten, vom König in Ägypten, die geht dann nach Syrien, heiratet dort ein. Dann ist es passiert. Wow, jetzt sind wir. Ja, eben, die konnten nicht sagen Vers 6, aber jetzt sind wir da bei diesem Satz. Um 252 vor Christus verstieß Antiochus II. Seine Frau Laodike und heiratete Berenike, die Tochter des Ägypterkönigs Ptolemäus II. Das ist keine akzeptable Sache. Also der hat die Frau weggeschickt, um politisch diesen Schachzug zu machen mit Ägypten. Das haben die Juden gesehen. Oh, der macht da wieder was ganz Übles. Aber es steht in der Bibel, das wird so kommen. Und das nächste zeigt, es wird ein totaler Fehlschlag. Aus diesen ethisch unhaltbaren Friedensbemühungen gab es jedoch letztlich eine Katastrophe. Laodike ließ aus Rache ihren früheren Mann Antiochus II. Einige Jahre nach seiner Heirat mit Berenike, mit der neuen Frau aus Ägypten, vergiften. Und ebenso den kleinen Sohn aus dieser Ehe. Darauf floh Berenike, also die ägyptische Königstochter, mit einigen Getreuen nach Daphne bei Antiochia. Das ist das Antiochia in Syrien. Also der südlichste Spitz von der Türkei heute. Dort ist Antiochia, gerade an der Grenze zu Syrien. Das war früher immer syrisch, nur am Ende des Ersten Weltkrieges. Da hat Atatürk im letzten Moment das noch nach der Türkei ziehen können. Nur so nebenbei. Also die flieht dann dorthin nach Daphne bei Antiochia. Seleukus II., der Sohn der Laodike, also der Sohn der verstoßenen Frau, folgte ihr dorthin, nahm diese Stadt ein und brachte Berenike samt ihrem Gefolge um. In dieser Zeit starb auch Ptolemäus II., der Vater Berenikes, in Ägypten. Und das war alles vorausgesehen in 11, 6b und c. Ich lese. Aber sie, Berenike, wird die Kraft des Armes nicht behalten. Sie musste ja fliehen, nicht wahr? Und er, gemeint ist Antiochus II., wird nicht bestehen. Noch sein Arm, also seine Macht. Er wurde ja vergiftet. Ja? Und sie, gemeint ist Berenike, wird dahingegeben werden. Sie, Berenike, und die sie eingeführt haben, nämlich ihre Getreuen, und der sie gezeugt, das ist Ptolemäus II., der dann auch gestorben ist in dieser Zeit, und der sie in jenen Zeiten unterstützt hat, das war eben dieser Antiochus II. Aber sieht man, es ist alles deutsch, wenn man den Text nur so hat, es klingt ziemlich geheimnisvoll, ja? Aber sobald es dann geschehen ist, merkt man, ja, jedes Wort ist erfüllt. Jede Aussage ein Volltreffer. Gehen wir weiter. Jetzt haben wir schon wieder vergessen, was vorhin war. Aber so ist das eben. Man muss sich im Moment freuen. Und dann später eben nochmals nachlesen. Ptolemäus III., Euergetes, kommt jetzt dran, ab 246. Und Seleukus II., Kallinikos, auch ab 246. Doch einer von den Schösslingen ihrer Wurzeln wird an seiner Stadt aufstehen. Und er wird gegen die Heeresmacht kommen und er wird in die Festungen des Königs des Nordens eindringen und mit ihnen nach Gutdünken verfahren und wird siegen. Das ist Vers 7. Na, die Geschichte ging so weiter. Ptolemäus der Dritte übernahm die Herrschaft seines Vaters Ptolemäus des Zweiten, der ja eben gestorben war. Als Bruder Berenikes, das heißt nämlich hier, einer von den Schösslingen ihrer Wurzeln, das ist also nicht ein Nachkomme, sondern einer, der auf die gleiche Wurzel zurückgeht, ja, aus der die Schösslinge hervorkommen. Also sieht man, wie präzise beschrieben wird. Einer von den Schösslingen ihrer Wurzeln, also der Bruder Berenikes, wollte er sich rächen. Er mobilisierte ein mächtiges Heer und besiegte in einer Reihe von Kämpfen Seleukus II. Von Syrien. Dabei eroberte Ptolemäus III. Unter anderem auch die syrische Festung Seleukia. Und hier steht, er wird gegen die Heeresmacht kommen, er wird in die Festungen des Königs des Nordens eindringen und mit ihnen nach Gutdünken verfahren und wird siegen. Ist genau so geschehen. Jetzt wird Ägyptens Kriegsbeute beschrieben. Und er wird auch ihre Götter samt ihren gegossenen Bildern, samt ihren kostbaren Geräten, Silber und Gold, nach Ägypten in die Gefangenschaft führen. Und er wird jahrelang standhalten vor dem König des Nordens. Da wussten die Juden, also da wird es dann eine Zeit geben, da ist es ein bisschen stabiler. Geht es nicht immer ständig hin und her. Einige Jahre. Als in Kyrene ein Aufstand losbrach, musste Ptolemäus III. Nach Ägypten zurückkehren. Allerdings nahm er dabei eine riesige Beute mit sich. Unermessliche Schätze hat er da in Syrien geholt. Zahllose Heiligtümer und Götzenbilder hat er erobert und nahm also diese Götzenbilder mit, sowie auch viele Gefangene von hoher Stellung in Syrien. In der Folge ruhte der Kampf zwischen Syrien und Ägypten für einige Jahre. Hat sich also genauso erfüllt. Die Götter, kostbare Bilder, kostbare Geräte, Silber, Gold, kommt alles nach Ägypten und dann einige Jahre Ruhe. Aber als Bibelleser wusste man, es geht weiter. Es kommt zu Syriens Gegenschlag, aber erst nach Jahren. Vers 9. Und dieser wird in das Reich des Königs des Südens kommen, aber in sein Land zurückkehren. Da wusste man, also Syrien wird Ägypten angreifen, aber das wird irgendwie nicht gerade erfolgreich sein. Um 242 vor Christus holte Seleukus II., also der von Syrien, zu einem militärischen Gegenschlag aus. Jedoch hatte er dabei keinen Erfolg. Ägypten behauptete die Vorherrschaftsstellung. Und jetzt geht es weiter. Wieder eine nächste Generation, Seleukus III. und Antiochus III., der Große. Da steht, aber seine Söhne werden sich zum Krieg rüsten und eine Menge großer Heere zusammenbringen. Die beiden Söhne des Syrerkönigs Seleukus II. Es handelt sich eben, wie gesagt, um Seleukus III. Und dessen Bruder Antiochus III. Von Syrien, beide von Syrien. Wollten den Kampf gegen Ägypten weiterführen. Dazu warben sie Massen von Söldnern an, um ein riesiges und kampftüchtiges Heer auf die Beine zu stellen. Also genau so war es. Zwei Brüder, seine Söhne, rüsten sich und sie bringen ein riesiges Heer zusammen. Hat sich so erfüllt. Aber sieht man, wie gefährlich es ist, einfach eine Prophetie zu machen. Ich meine, hier war es gerade so, dass eben zwei Brüder miteinander zusammenarbeiten und nicht einer im Alleingang. Und das war die Geschichte so. Klar, wie man anhand der Jahreszahlen sieht, zuerst war der eigentliche Herrscher Seleukus III. Und nachher kam dann Antiochus III. Aber die haben das so miteinander gemacht, diese Vorbereitung zum Krieg. Und jetzt lesen wir über Syriens Erfolge. Und einer wird kommen. Aha, nicht beide. Sieht man? Beide machen die Vorbereitungen, bringen das Heer zusammen. Aber einer kommt dann. Einer wird kommen und überschwemmen. Und beachte das Wort überschwemmen. Das wird jetzt noch mehrmals kommen und es steht immer wieder in Verbindung mit dem Syrerkönig. Überschwemmen, überschwemmen. Und wir werden dieses Stichwort dann auch haben in der Endzeitprophetie. Und da werden wir sehen, das bezieht sich auf das, was heute IS genannt wird. Der wird auch alles überschwemmen. Also plötzlich ganze Landstriche überrennen. Das meint überschwemmen. Also schon hier steht es von dem König des Nordens. Und einer wird kommen und überschwemmen und über die Grenze gehen. Und er wird wiederkommen und Krieg führen bis zu seiner Festung. In 11, Vers 10b ist plötzlich nur noch von einem der Söhne die Rede. Seleukus III. Wurde nämlich um 223 vor Christus mit Gift ermordet. So, das ist die Lösung. Warum nicht beide kommen? So bezieht sich das Folgende nur noch auf Antiochus den III. Und 221, 219 und 218 vor Christus griff er dreimal Ägypten an und überschritt dabei die Grenze. Wie es hier steht. Er wird kommen, überschwemmen, über die Grenze gehen. Um 221 vor Christus wurden seine Angriffe durch die ägyptischen Befestigungen im Libanon aufgefangen. Zwei Jahre später gelang es ihm jedoch, diesen Verteidigungsgürtel zu durchbrechen und dabei auch Tyrus und Akko, Akko liegt gerade nördlich von Haifa, ja, einzunehmen. Daniel 11, Vers 10, C nimmt Bezug auf seine wiederholten Angriffe auf die Ägypterbefestigungen im Libanon. Und er wird wiederkommen und Krieg führen bis zu seiner Festung. Das ist genau so erfüllt. Jetzt geht es um Ptolemäus den IV. In Ägypten, ja? Die Ptolemäer sind die Ägypter. Als Antiochus der III. Bei seiner dritten Offensive um 218 vor Christus das Land Israel zum Teil eroberte, kam es zu einem besonderen Zornausbruch Ägyptens. Ptolemäus IV., Philopator, schlug zu und besiegte Antiochus III. Um 217 vor Christus in dem Entscheidungskampf von Rafia bei Gaza. Diese Ortschaft ist ja bekannt, ja? Rafa bei Gaza. Er verstand diesen Sieg aber nicht auszunutzen und ließ Antiochus III. Einfach abziehen. Dies wurde in 1111 und 1112 vorausgesagt. Also, und der König des Südens, gemeint ist hier Ptolemäus IV., wird sich erbittern. Das ist ein Zornausbruch, ja? Und wird ausziehen und mit ihm, dem König des Nordens, das ist hier Antiochus III., streiten. Und dieser, Antiochus III., wird eine große Menge aufstellen, aber die Menge wird in seine Hand, das heißt in die Hand von Ptolemäus IV. Gegeben werden. Und wie die Menge, die Truppen von Antiochus III., aus dem Wege geräumt sein wird, wird sein Herz, das Herz von Ptolemäus IV., sich erheben. Und er, Ptolemäus IV., wird Zehntausende niederwerfen, aber nicht zu Macht kommen. Also hat sich so erfüllt, aber Ägypten konnte diesen Sieg nicht ausnutzen. Und das steht hier, er wird trotz diesem Erfolg militärisch nicht zu Macht kommen. Nun, im nächsten Vers wird Syriens erneuter Angriff um 201 vor Christus beschrieben. Und der König des Nordens wird wiederkommen und eine Menge aufstellen, größer als die frühere. Ja, nach Verlauf der Zeiten von Jahren, man beachte wieder diese Zeitangaben, die man ständig findet, im Verlauf von Jahren wird er mit einem großen Heer und mit großer Ausrüstung kommen. Und 204 vor Christus starb Ptolemäus IV. Ihm folgte sein Sohn Ptolemäus V. Epiphanes, als noch kleines Kind auf den Thron. Diese Situation wollte Antiochus III. Ausnützen, um 16 Jahre nach seiner Niederlage in Rafia einen neuen Angriff gegen Ägypten zu starten. Sehen wir, er kommt wieder und nach Verlauf von Jahren, nach 16 Jahren, mit einem großen Heer. Der nächste Vers sagt, es geht hier um Ptolemäus V., Epiphanes, und in jenen Zeiten werden viele aufstehen gegen den König des Südens. Da wussten die Juden beim Lesen, oh, das wird so eine Art Revolution geben in Ägypten. Und in jenen Zeiten werden viele aufstehen gegen den König des Südens. Und Gewalttätige deines Volkes, oh, das war ein Schock für Daniel, Gewalttätige aus Israel werden sich da irgendwie auch noch einmischen. und Gewalttätige deines Volkes, sagt der Engel zu Daniel, werden sich erheben, um das Gesicht, die Vision zu erfüllen und werden zu Fall kommen. Der Zeitpunkt, den Antiochus III. Wählte, um eine neue Offensive gegen Ägypten zu lancieren, war aus einem weiteren Grund für ihn sehr günstig. Das ägyptische Reich war in diesem Moment durch innere Unruhen und Thronzwistigkeiten geschwächt. In Israel, das unter der Oberhoheit Ägyptens stand, machte ein Teil der Juden einen Bund mit Syrien. Gegen Ptolemäus V. Das war nicht gut. Aber das war vorausgesagt. Gewalttätige eines Volkes werden sich erheben. Er machte einen Bund mit den Heiden in Syrien, um da vom ägyptischen Joch loszukommen. Um 200 vor Christus schlug Ägypten jedoch zurück. Unter dem Feldherrn Skopas attackierten sie die Syrer und rissen Israel wieder an sich zurück. Und das war eine Katastrophe für die Aufständischen in Israel. Nun werden Syriens Kriegserfolge beschrieben. Und der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufwerfen und eine befestigte Stadt einnehmen. Und die Streitkräfte des Südens werden nicht standhalten. Selbst ein auserlesenes Volk wird keine Kraft haben, um standzuhalten. Es wird nicht gesagt, welche Stadt, ja? Aber sie wussten da, eine starke, befestigte Stadt mit Mauern wird dann erobert werden. Und auch da Hochgestellte werden da keine Kraft haben, um standzuhalten. Antiochus III. Griff von neuem an. Um 198 vor Christus schlug er die ägyptische Armee, die wiederum von Skopas angeführt wurde, an der Jordanquelle bei Banias. Wer war schon dort? In Banias. Ja, schon einige. Das ist gerade am Fuß der Golanhöhen in Nordisrael. Also dort war diese Schlacht, die da vorausgesagt war. Schlug er die ägyptische Armee, die wiederum von Skopas angeführt wurde, an der Jordanquelle bei Banias. Dort entspringt eine Quelle für den Jordan aus dem Felsen heraus. Banias, das ist Caesarea Philippi im Neuen Testament, Matthäus 16. Da, wo Petrus das Bekenntnis abgelegt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also, ich gehe zurück an der Jordanquelle bei Banias. Skopas floh darauf nach Sidon. Also er floh dann hinauf in Libanon, zur Stadt Sidon. Antiochus III. Folgte ihm dorthin und nahm die Stadt nach einer Belagerung ein. Da wussten die Juden, aha, die befestigte Stadt. Wir wussten zwar nicht welche, musste eine sein, das ist die Stadt Sidon. Nahm sie ein. Der Versuch der drei ägyptischen Führer, Eropas, Menakles und Damojenus, den Feldherrn Skopas in Sidon zu befreien, war ein Fehlschlag. Antiochus III. Trieb alle ägyptischen Streitkräfte in ihr Land zurück. Sieht man, er wird nicht standhalten. Selbst sein auserlesenes Volk wird keine Kraft haben. Da kamen so Elite-Kämpfer mit ihren Soldaten, eben, wir wissen sogar aus der Geschichte, wer das war, Eropas, Menakles und Damojenus, konnten ihn nicht in Sidon befreien. Und nun, im nächsten Vers geht es um Israel unter syrischer Fremdherrschaft. Und der, welcher gegen ihn, das heißt den König des Südens, gekommen ist, wird nach seinem Gutdünken handeln. Und niemand wird vor ihm bestehen. Und er wird seinen Stand nehmen im Lande der Zierde. Und Vertilgung wird in seiner Hand sein. Da wussten die Juden im Voraus, oh, jetzt wird es aber schwierig. Die kommen nach Israel. Das Land der Zierde ist in der Bibel immer das Land Israel. Das auserwählte Land. Und da gibt es Vertilgung. Die Erfüllung. In dieser Zeit unterwarf sich Antiochus III. Ganz Israel. Eben das Land der Zierde. Wir haben diesen Ausdruck schon in Kapitel 8, Vers 9 für das Land Israel gefunden. Köle, Syrien und Phönizien. Also wieder da, Libanon, Syrien, nördlich von Israel. Bis zum Jahr 143 vor Christus kamen die Juden von da an unter syrische Vorherrschaft. In den eroberten Gebieten schaltete Antiochus III. Alle Gegner aus. Hat sich also genau so erfüllt. Und jetzt haben wir also eine lange Epoche, wo Israel unter syrischer Herrschaft bleiben sollte. Und jetzt geht es wieder mit zum Thema Heiraten. Verheiratung mit Kleopatra. Allerdings natürlich nicht, das ist nicht die Kleopatra von Julius Caesar. Das war ja viel später in der Geschichte. Aber auch so, ja, eben so eine ägyptische Frau. Ich lese zuerst Vers 17 vor. Und er wird sein Angesicht darauf richten, mit der Macht seines ganzen Reiches zu kommen, indem er einen Ausgleich im Sinn hat. Ausgleich, das hatten wir schon mal, ja? Damit Berenike. Indem er einen Ausgleich im Sinn hat. Und er wird ihn bewirken. Und er wird ihm eine Tochter von den Frauen geben. Zu ihrem Verderben. Und sie wird nicht standhalten und wird nichts für ihn sein. Um ca. 194 vor Christus versuchte Antiochus III. Über eine Heirat. Ja, sieht man, jetzt macht es der Syrerkönig. Früher war es der Ägypterkönig, der es versucht hat mit einer Tochter. Über eine Heirat syrischen Einfluss auf Ägypten ausüben zu können. So gab er, Ptolemäus dem V., seine Tochter Kleopatra zur Frau. Antiochus III. Versprach dabei, ihr Kölle Syrien, Phönizien und Israel als Mitgift zu geben. Nicht schlecht, ja? Das sind noch Heiratsgeschenke. Doch der weitere Verlauf der Geschichte brachte die Machtpläne des Syrerkönigs Antiochus III. Zum Scheitern. Zudem ergriff Kleopatra nach der Heirat sogleich Partei für ihren Ehegatten. Ja, so geht's. Man löst sich von zu Hause ab. Aber das heißt natürlich nicht, dass man streiten muss in der Familie. Das geht jetzt wirklich nicht. Aber eben, die politischen Pläne scheiterten daran. Mit einer Heirat wird eine ganz neue Zelle gebildet. Und so wird hier eben klar gemacht, sie wird nicht standhalten und wird nichts für ihn sein. Sie wird also nicht diese Position des Vaters halten, es wird dem Vater nichts nützen. So war's. Aber der nächste Vers zeigt uns neue Erfolge Syriens.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniels, Kapitel 11, die Verse 1 bis 35. Achter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.